Ja, vielen Dank. Guten Morgen Ihnen allen. Ihnen allen freut mich, hier sprechen zu können. Es wird eigentlich kein ganzes Referat sein. Es sind eher so Anmerkungen oder Gedanken zu vielem, was bereits thematisiert wurde. Das Großthema, das vorgegeben wurde jetzt für uns beide, war ein bisschen missionstheologische Konsequenzen von dieser Amazonas-Synode. Ich möchte ein paar Gedanken mit Blick darauf sagen, welche Impulse man für den europäischen Kontext daraus vielleicht mitnehmen kann. Mir hat sehr gut gefallen, am vorigen Referat, am vorigen Vortrag von Paulo Süß wurde ganz deutlich, man kann nicht einfach sich von Synoden, die woanders stattfinden, Kochrezepte erwarten, die man einfach übernehmen kann. Aber natürlich ist jede regionale Synode in der Kirche immer auch ein weltkirchliches, universales Element. Ignacio Ellacuría, ein Jesuit, über den ich viel gearbeitet habe, der vor 30 Jahren in El Salvador ermordet wurde, der hat unterschieden zwischen einer abstrakten Universalität und einer geschichtlichen Universalität. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, auch für die Frage, wie rezipiert man überhaupt Dinge, die in anderen Weltregionen passieren. Das geht immer nur, indem man Dinge neu liest, readaptiert, dass man eine Relektüre betreibt. Die Frage ist immer nach den Kriterien, nach denen man das macht. Und da ist unter anderem ein ganz entscheidender Aspekt die Frage nach dem Kontext und dem Ort. Damit bin ich bei einem ganz wesentlichen Punkt, den ich für sehr inspirierend von dieser Amazonien-Synode halte. Franziskus hat in seinem ganzen Pontifikat, glaube ich, wirklich ein großes Talent und eine hohe Sensibilität für die Frage nach Orten bewiesen. Und zwar für Frage nach Orten, die man manchmal als Heterotopien bezeichnen kann, ein Begriff von Michel Foucault, einem französischen Philosophen. Es geht um Orte, die Andersorte sind, Orte, die irgendwie verdrängt, ausgeschlossen sind, die aber in gewisser Weise die Wunden, die Strukturen, die Gewalt der ganzen Welt wie in einem Brennglas spiegeln. Das ist Lampedusa, das ist Palästina, das ist die Mauer zwischen den USA und Mexiko, wo Franziskus auch war, und das ist auch Amazonien. Ich glaube, wenn man Beschlüsse und Gedanken hier gewälzt worden, jetzt hier in Europa rezipieren will, dann ist es wichtig, auch danach zu suchen, wo sind hier bei uns solche Heterotopien, solche Andersorte, Orte von Gewalt, von Ausschluss. Da gibt es sicher viele. Das Beispiel Lampedusa kann man nennen. Aber ich glaube, es wäre auch zu leicht, wenn man diese Orte immer nur außerhalb der Kirche suchen würde. Es gibt diese Orte von Gewalt, wo Leben zerstört wird, leider auch innerhalb der Kirche. Stichwort Missbrauch. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema auch für die Frage der missionarischen Kirche. Kirche kann, glaube ich, nur dann authentisch missionarisch sein, wenn sie sowohl diese Orte von Gewalt außerhalb als auch in ihrem Inneren ernst nimmt und zueinander auch in Beziehung setzt. Damit Mission eben nicht, das wäre eine Gefahr, zur Flucht wird von dem, was man auch selber als Hausaufgaben zu machen hat. Amazonien, wo liegt die weltkirchliche Bedeutung dieses Ortes? Ich glaube, Amazonien ist kein verborgener Ort mehr. Durch die Klimakrise ist dieser Ort in besonderer Weise auch in den Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Man hat das vor einigen Wochen oder Monaten gesehen bei diesen Waldbränden, wo es auch Stellungnahmen des französischen Präsidenten und anderen gegeben hat. Alle interessieren sich für diesen Ort, denn allen auf der Welt ist inzwischen klar, dass mit dem Schicksal aber Amazoniens ganz wesentlich das Schicksal der ganzen Menschheit verbunden ist. Amazonien ist ein Ort, an dem sich mannigfache ökonomische, politische Interessen auf oft sehr destruktive Weise kreuzen. Deswegen ist diese Aufmerksamkeit einerseits schon aus ganz egoistischen Gründen des Selbsterhaltes für alle anderen Orte in der Welt auch selbstverständlich. Weit weniger selbstverständlich ist dann schon das, was auf dieser Synode passiert ist, dass man nicht nur den Amazonas, sondern auch seine Einwohner, seine Bewohner in den Mittelpunkt gerückt hat. Die Menschen, das haben wir jetzt öfter gehört, die normalerweise, obwohl sie oft formale Rechte hätten, auch in Demokratien normalerweise nicht gehört werden, nicht partizipieren können, keine Möglichkeiten haben, Anteil und Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungen, die ihre Lebenswelt ganz entschieden mit beeinflussen und betreffen. Ich glaube, das ist einer der ganz prophetischen Elemente dieser Amazonien-Synode, würde ich sagen, diese Verbindung von ökologischen und sozialen Fragen, dass sich eben diese Fragen, vor denen die Menschheit steht, Fragen der Klimakrise, nicht durch Technokratie lösen lassen. Ich glaube, das sind Visionen, die Sie alle kennen aus den Medien. Westliche Länder sind sehr schnell dabei, irgendwelche technokratischen Lösungen zu entwickeln, die man der ganzen Welt überstülpen will. Aber genau das kann man mit so einem Ansatz einer integralen Ökologie nicht machen. Die Leute, die betroffen sind, müssen in diesem Prozess, auch das gehört zur Synodalität dazu, von Anfang an einbezogen werden, sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung, wie auch bei der Implementierung und Evaluation aller dieser Maßnahmen. Also in diesem Prinzip kann man, glaube ich, Synodalität auch über diese kirchlichen Strukturen hinaus als ein prophetisches Element benennen, das die Kirche in die Welt heilvoll eintragen kann. Das vorweg zur Bedeutung von Orten, zur Unterscheidung. Ja. Okay. Ich glaube, wenn ich selber lauter spreche, bringt es nichts, weil es nur das Mikrofon überschlägt. Ne? Ja. Ja, ist. Probier es mal aus, ob es besser. Ah ja, genau, okay. Aber ich glaube, es hat geholfen. Das war vorweg zur Bedeutung, zur zentralen Bedeutung der Kontexte, der Orte, der Heterotopien für missionarisches Wirken der Kirche. Das Zweite, was ich jetzt machen möchte, ist vier Schlüsselelemente, die mir beim Lesen dieses Dokuments aufgefallen sind, aufzugreifen, die mir, glaube ich, auch für europäische Fragestellungen von besonderer Relevanz zu sein scheinen. Sie alle können das kennen das Schema sehen, urteilen, handeln. Ich habe diese vier Begriffe, die ich in diesem Dokument gefunden habe, jetzt zusammengefasst unter die Begriffe hören, das kam ja schon sehr oft, hören, präsent sein, widerstehen und verbinden. Was meine ich damit? Ich glaube, ein erster ganz zentraler Punkt ist tatsächlich dieses Hören. Im Vorbereitungspapier, im Instrumentum Laboris ist das noch deutlicher als im finalen Dokument, aber auch da ist es drinnen. Hören, hinhören, zuhören als ganz fundamentales Element missionarischer Spiritualität. Das ist nicht nur ein oberflächliches sich interessieren. Hören ist ein ganz zentraler biblischer Begriff, vielleicht noch biblischer als das Sehen und ist ganz zentral verbunden mit Aufbrechen, sich aufbrechen lassen, auf den Weg machen, eigene Ortsverschiebungen auch auf sich nehmen und sich diesen Orten der Heterotopien auch auszusetzen. Hören ist in der ersten Linie ganz zentral, das Hören des Heiligen Geistes, der zunächst mal in diesem Dokument sich im Schrei der Armen, der Marginalisierten, der Vergewaltigten, aber auch der Erde selber manifestiert. Und in einem zweiten Sinn ist es dann eben dieses Hören auf das ganze Volk Gottes gemäß diesem Sensus Fidelium, der im Referat von Paulus Süß schon angesprochen wurde. Ich glaube, wie man diesen Sensus Fidelium integriert in kirchliche Strukturen, auch in organisatorischer Weise, das ist tatsächlich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo dieses Thema erstmals prominent wieder aufgegriffen wurde, eine der großen Baustellen, die bis heute in der Ekklesiologie nicht fertig abgeschlossen sind. Und das ist, glaube ich, auch jetzt eine Chance mit dieser Amazonas-Synode, das auch nochmal neu zu bedenken und auch zu schauen, wie man das auch organisatorisch in Kirchenstrukturen eingießt, also sich nicht nur dazu bekennt, sondern wirklich auch konsequent implementiert. Versteht man Mission von diesem Hören? Ist klar, dass missionarisch sein bedeutet, die Bereitschaft, sich über die eigenen Sicherheiten und Selbstgewissheiten immer wieder neu hinaustreiben zu lassen. Damit ist wesentlich auch die Bereitschaft verbunden, zu lernen, aber auch zu verlernen. Paulus Süß hat von Entkolonialisierung, Dekolonialisierung gesprochen. Das sind die Begriffe stehen nicht im Dokument, aber verlernen steht schon drinnen. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir müssen auch vieles verlernen, wenn wir lernen wollen, neu missionarische Kirche zu sein. Verlernen müssen wir koloniale, autoritäre Mentalitäten. Verlernen müssen wir das, was die Politikwissenschaftler Brandt und Wissen mal als sehr treffend als imperiale Lebensweise beschrieben haben. Das ist etwas, was sehr tief sitzt. Das sind nicht nur alltägliche Kaufentscheidungen, das ist die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir uns bilden, wie wir reisen, uns erholen, wie wir alte Menschen pflegen. All das ist in Strukturen und Erwartungshaltungen in einen Habitus eingebettet, der in Summe ökologische Ressourcen voraussetzt, die schlichtweg nicht universalisierbar sind. Da kann ich auch auf mich selber zeigen, auch die Mobilitätserwartungen an durchschnittliche Wissenschaftler sind nicht universalisierbar von dem, was sie an Ressourcenverbrauch voraussetzen. Also ich glaube, das ist ein sehr langes, tiefgehendes Verlernen, das wir vor uns haben, wobei wir erst am Anfang stehen. Und verlernen müssen wir natürlich nicht nur diese destruktiven Lebensweisen, sondern natürlich auch unsere immer wieder zu engen Gottesbilder, unser Besitzdenken, unser Anspruchdenken, auch in theologischen Fragen und unsere allzu kleinen Wahrheiten. Hören, das wäre eine zentrale Dimension, die ich hier auch für den europäischen Kontext mitnehmen würde. Das zweite ist die Präsenz. Auch das ist schon öfter zur Sprache gekommen. Präsenz, das ist ein Grundanliegen, das man in vielen Texten von Papst Franziskus immer wieder trifft. In Evangelii Gaudium ist das ganz bezeichnend, dass eben nicht so sehr der Sinnesblick im Zentrum steht, sondern eben Sinnesorgane wie das Hören, aber auch das Riechen, das sich berühren, das aufeinander zugehen, sich in den Armen liegen. Diese Nähe, diese Präsenz, diese pastorale Präsenz, die hier auf dieser Synode auch gefordert wird, ich glaube, auch das ist ein ganz entscheidendes Element. Man darf das nicht romantisieren, es geht um eine Präsenz, die auch mit Brüchen, mit Spannungen zu ringen hat, die sich immer in sehr prekären Situationen bewegt. Je neu muss man entscheiden, wann wird Präsenz zur Zumutung, zur Aufdringlichkeit, zur Vereinnahmung, möglicherweise sogar zur Vergewaltigung. Das sind sehr schwierige Fragen und ich glaube, das Dokument hat das in einem sehr interessanten Beispiel dieser sogenannten Pueblos en Aislamiento Voluntario, glaube ich, heißen die, thematisiert, die Völker im Amazonas, die eben nicht in Kontakt treten wollen mit der Außenwelt aufgrund ihrer mannigfachen Erfahrungen von Vergewaltigung und Zerstörung. Also hier eine Sensibilität auch zu entwickeln, zwischen diesem Anspruch da zu sein, präsent zu sein, gerade auch dort, wo niemand hingehen will, bei den Leuten, zu denen niemand hingehen will, auch das ist eine sehr schöne Formulierung aus diesem Dokument, das in Spannung zu halten, auch mit dieser Sensibilität für Dasein, aber auch Freiraum geben und manchmal sich vielleicht auch zurückziehen um der Freiheit des Geistes und der anderen willen. Mit der Präsenz ist verbunden auch die Frage des Spannungsverhältnisses von wer geht eigentlich voran und wer begleitet. Da gibt es recht schöne Passagen, wo immer wieder darauf hingewiesen wird in dem Dokument, dass die Protagonistinnen, die Protagonisten eigentlich diese Gemeinschaften des Amazonas selber sind. Sowohl in der Kirche, sowohl in der Inkulturation und in der Evangelisierung wird das betont, dass sie eigentlich selber die Subjekte dieses Prozesses sein sollen, aber auch in Bezug auf die Verteidigung ihres Lebensraumes. Die Kirche ist nicht dort und Wissenschaftler sind nicht dort, um ihnen zu sagen, wie es richtig geht. Die haben natürlich eine wichtige Funktion, zu ermutigen, Räume zu eröffnen, in denen diese Selbstbestimmung überhaupt möglich wird, vielleicht manches auch kritisch zu hinterfragen, aber sie sind nicht die, die an die Stelle der anderen treten können. Ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Aspekt, der hier aber auch wirklich sehr klar zur Sprache gebracht wird. Der dritte Aspekt für eine missionarische Spiritualität, also ich glaube, auch das ist ein Punkt, der auch für europäische Kontexte ganz zentral ist, dieses Dasein, Präsentsein, aber nicht vereinnahmen in einer Welt, in der Virtualisierung immer stärker wird, in der Menschen immer stärker mit Bildschirmen kommunizieren, wo es auch viele prekäre Lebenssituationen gibt, Vereinzelung. Da gibt es viele beeindruckende Beispiele, glaube ich, missionarischen Wirkens, ob das Gefangenenseelsorge ist oder in Altersheimen, Arbeit mit Flüchtlingen, Arbeiter, Priester und so weiter. Ich glaube, da spielen diese Elemente des einfach Daseins, verlässlich und manchmal für ein ganzes Leben lang Dasein, auch eine ganz wichtige Rolle. Ein drittes entscheidendes Element missionarischen Wirkens, das ich hier mitgenommen habe aus der Amazonas, aus diesem Dokument der Amazonas-Synode, ist das Widerstehen. Widerstehen muss Kirche in mehrfacher Hinsicht. Einerseits, das ist ganz klar benannt, muss sie widerstehen den Strukturen des Todes, den Strukturen der Ungerechtigkeit, des Ausschlusses und der Sünde. Und hier wird sehr klar benannt, dass Kirche hier eine ganz große historische Verantwortung hat. Es gab diese prominenten, wichtigen Märtyrer wie Bartolomé de las Casas, die frühe Verteidiger der indigenen Bevölkerung waren, aber es gab eben auch die andere Seite der Kollaboration mit kolonialen Mächten. Und das hat Wunden, eine Geschichte der Verwundung hinterlassen, die Spuren bis heute hat. Und genau deshalb, das finde ich ist sehr klar formuliert, darf der Kirche das nicht noch einmal passieren. Also nicht noch einmal darf die Kirche diese Allianz mit neokolonialen Strukturen suchen. Nicht einmal darf sie sich dieser Tendenz hingeben. Sie muss sich entschieden auf die Seite der richtigen stellen und auch Allianzen pflegen mit sozialen Bewegungen, die hier auch diese Rechte der Indigenen und aller Menschen, die hier verteidigt und bedroht werden, die das könnt ihr das verteidigen? Also Mission hat ja auch einen ganz klaren parteilichen Charakter. Auch das muss man manchmal dazu sagen. Natürlich ist Versöhnung, Ausgleich etwas sehr Wichtiges. Kirche will Frieden, Versöhnung bringen, aber es gibt eben Strukturen von Gewalt und Sünde, die manchmal auch eine klare prophetische Haltung des Widerstandes fordern. Das ist aber nur die eine Versuchung. Ich glaube, die zweite Versuchung, die man nicht nur in Amazonien, sondern auch global, auch hier bei uns in verschiedenen Kontexten sieht, ist die, die ich als die Versuchung eines identitären Verständnisses von Mission bezeichnen würde wollen. Es gibt ganz unterschiedliche Auffassungen davon, was man unter Mission meint, in der katholischen Kirche, aber natürlich noch mehr im ökumenischen Raum, auch wenn man sich jetzt auf evangelikale Gruppierungen oder Pfingstkirchen bezieht. Bolsonaro selbst ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Sie kennen diese Bilder, wo er posiert mit dem T-Shirt von Jesus an der Brust, der auch sich auch auf die Bibel bezieht. Es gibt Formen von Mission, wo manchmal Politik und religiöse Akteure unheilige Allianzen eingehen zugunsten von Gemeinschaftsformen, die ganz klar unterscheiden zwischen wir und den anderen, wo ganz klar ist, dass die Wahrheit bei uns und nicht bei den anderen ist, die ganz klar auf homogene, starke, kollektive Identitäten setzen, die ganz klar auch trennen zwischen der Verkündigung des Wortes und dem sozialen Engagement. Oft wird das dann abgewertet als bloß humanitäres NGO, Christentum und so weiter. Ich glaube, das ist eine Tendenz, die man auch bei uns finden kann. Und demgegenüber, glaube ich, hat diese Synode aber auch nochmal sehr stark gemacht, ein wirklich integrales Verständnis von Mission, wo ganz klar deutlich wird, Verteidigung von Menschenrechten, Verteidigung von Lebensraum, das ist eben keine soziale oder politische Option, die die Kirche treffen kann oder nicht. Das ist eine ganz zentrale theologische und Option und eine Option des Glaubens, ohne der die Kirche aufhört, die Kirche Jesu zu sein, wenn sie die nicht wahrnimmt. Das heißt, diese Elemente kann man nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, auch in diesem Punkt braucht es manchmal größere Klarheit. Und die dritte Versuchung, der man widerstehen muss, die habe ich schon ganz am Anfang benannt. Das ist, glaube ich, manchmal etwas die Gefahr, wenn man das so stark betont, alle müssen missionarisch sein, alle müssen immer missionarisch sein. Es ist oft natürlich schwierig, an diese Orte zu gehen, wo keiner sein will, bei denen zu sein, wo keiner hin will. Aber es hat manchmal auch etwas Heldenhaftes. Man kann sich zumindest als Christ, ja auch ich selber, auf die Schulter klopfen. Man kann stolz sein auf die eigene Kirche, dass sie das tut. Aber es liegt hier manchmal eben auch die Gefahr darin, dass so etwas bisweilen zur Flucht werden kann vor der Auseinandersetzung mit den Strukturen oder den Vorfällen von Gewalt, eben auch leider innerhalb der Kirche. Und ich glaube, das muss man beides wirklich immer eng zusammenhalten, auch im Sinne der Glaubwürdigkeit christlicher Mission. Ich glaube, das ist auch in Europa ein heute unverzichtbares Element einer missionarischen Kirche. Das letzte Element, und damit komme ich schon zum Schluss, ist dann das Verbinden, Verbindung, alles ist in Beziehung. Das sind auch Begriffe, die immer wieder auftauchen, wo die Synode selber sagt, das hat sie eigentlich viel auch der Inspiration von diesen indigenen Kulturen verdankt, aufmerksam zu werden auf dieses Thema des Verbundenseins. Und ich glaube, da gibt es auch ganz schöne Gedanken, missionarisches Wirken, das zeigt sich eben im ununterbrochenen Weben und Stiften von Verbindungen. Missionarisches Wirken ist dort erfolgreich, wo es Netze von Gemeinschaft, Netze von Solidarität hinterlässt, über Ländergrenzen und über nationale Grenzen hinweg. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig hier benannt. Also Kirche darf sich nicht an den nationalen Grenzen aufhalten lassen. Es geht darum, diese Netzwerke auch über die Grenzen nationalstaatlicher Autorität hinweg auszudehnen. Und das Symbol für diese Verbundenheit, auch sehr schön gewählt, finde ich, ist der Amazonas selber, der eben nicht Grenze, sondern ein tausendfach verästeltes Netzwerk ist, an dem sich Ökosysteme, aber auch Menschen, Kulturen, Spiritualitäten und Religionen begegnen. Netzwerke werden aber nicht nur innerhalb der Kirche geknüpft, sie werden auch geknüpft, das wird angestrebt mit Schwestergemeinschaften, mit anderen christlichen Konfessionen, aber auch mit der Zivilgesellschaft, wiederholt ist die Rede davon, mit sozialen Bewegungen zusammen zu arbeiten, und Netzwerke werden auch gewoben zwischen unterschiedlichen Kulturen und Spiritualitäten. Es gibt einerseits recht klassische Formulierungen in diesem Dokument, wenn es darum geht, welchen Wert haben nicht andere Religionen, andere Riten, andere Erzählungen für das Christentum. Da gibt es dieses alte Bild der Samen des Wortes, die hier angelegt sind. Aber in manchen Bereichen wagt sich der Text dann doch auch recht weit hinaus, wenn ausdrücklich auch von den heiligen Orten die Rede ist, den heiligen Wäldern und Flüssen, die zur Quelle von Weisheit und Leben werden. Und dann auch von der Mutter und Schwester Erde gesprochen wird. Schwester Erde, man denkt an Franziskus, Mutter Erde, denkt man vielleicht eher an indigene Traditionen. Ich glaube, das sind schöne Beispiele eines Verwebens, eines Netzwerkbildens, wo unterschiedliche Traditionen eben nicht gegeneinander stehen, ohne dass man es alles kritisch übernimmt, aber doch auf sehr reichhaltige Weise immer wieder neu in Verbindung gesetzt werden. Und diese Netzwerke, eine Stärke darin liegt eben darin, dass man nicht die große Institution braucht, wo man dann alles fein säuberlich unterbringen können muss, wo alles seinen Platz finden können muss, sondern man kann mit anderen Religionen, mit sozialen Akteuren auf ganz anderen, immer unterschiedlichen Ebenen zusammenarbeiten. Man muss nicht immer alle hereinholen ins eigene Boot. Man kann eben Netzwerke, Verflechtungen bilden, die auf unterschiedliche, flexible Weise wirksam werden. Und dass das kein Romantizismus ist, das zeigt sich auch darin, dass diese Netzwerke ausdrücklich auch ausgedehnt werden auf die Städte, auf die Indigenen, die in den Slums der Städten wohnen. Auch hier gilt es, Netze zu bilden, die diesen jungen Menschen erlauben, einerseits Beziehungen zu ihren kulturellen Wurzeln zu wahren, aber gleichzeitig sich auch in diesen modernen, urbanen Kontexten zurechtzufinden. Auch das geht nur über diese Netzwerke. Und ich glaube, dass es dieses viel besprochene, viel zitierte amazonische Gesicht der Kirche, das entsteht wesentlich aus diesem Weben dieser Netzwerke. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, der für den europäischen Kontext interessant sein kann. Auch hier verändern sich soziale Strukturen in einem rasanten Wandel. Soziologen wie Andreas Reckwitz, der hat das vor einem Jahr in einem Buch ganz schön beschrieben. Es gibt eben nicht mehr so diese klassischen sozialen Großinstitutionen, sondern es gibt ein neues Feld, problematische Formen wie neue Kulturessentialismen, nationalistische Formen, fundamentalistische Religionen einerseits, andererseits aber auch viele flexible, spontane Netzwerke auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und Kirche, glaube ich, hätte hier vielleicht auch die Chance, eine neue Sozialform zu finden, um dem zu entsprechen, indem sie sich als Weberin dieser flexiblen Netzwerke versteht. Ein letzter Aspekt, mit dem ich wirklich schließe, der auch mit dem Verbinden zusammenhängt. Verbinden kann man auch als das Verbinden von Wunden verstehen. Das bezieht sich auf dieses viel zitierte Bild der samaritanischen Kirche, das auf dem Dokument verfolgt wird. Verbinden von Wunden des Kolonialismus, der Ungerechtigkeit, des Sexismus, des Ausschlusses von Menschen, der Zerstörung von Lebensräumen. Und interessant an diesem Bild der samaritanischen Kirche finde ich aber gerade dieses provozierende Element, das darin auch verborgen liegt, denn der Samariter, das Gleichnis vom Samariter, da liegt ja die eigentliche Pointe gerade darin, dass nicht der Jude zum Nächsten des anderen verletzten Juden wird, sondern gerade der von vielen Juden als Heretiker oder als der fremde, verachtete Mensch aus Samarien, der erweist sich als der Nächste des Verletzten. Ich glaube, auch das ist ein provokantes Bild für die Kirche, samaritanische Kirche zu werden, dass auch in unseren Kontexten, wo Nationalismus, Kulturessentialismus immer stärker werden, ein wesentliches kritisches Element entfalten kann. Vielen Dank, soweit einige Gedanken von meiner Seite.